Buenos Aires, Ende des 19. Jahrhunderts. Eine Stadt im Werden. Schiffe legen an, Menschen kommen an. Aus Italien, Spanien, Osteuropa, aus Afrika. Sie bringen Sprachen mit, Erinnerungen, Hoffnungen. Und sie verlieren fast alles andere. In den engen Innenhöfen der Conventillos, in Hafenkneipen, Hinterzimmern und Tanzlokalen entsteht etwas Neues. Kein beplanter Stil, keine große Idee, sondern eine Antwort auf Nähe und Einsamkeit, auf Männlichkeit, Konkurrenz, Begehren und auf das Gefühl, nirgends wirklich dazuzugehören. Der Tango Argentino ist kein Tanz, der gefallen will. Er ist ein Aushandeln von Raum, ein vorsichtiges Sich-Annähern, ein Spiel zwischen Kontrolle und Hingabe. Und von Anfang an ist er umstritten, verrufen, missverstanden. In dieser Folge von Kulturwelten, Folge 1 zum Thema Musik-Tanz, begeben wir uns zu den Anfängen des Tango Argentinos. Dorthin, wo der Tango nicht schön war, nicht elegant, nicht weltberühmt, sondern roh, fragmentarisch, widersprüchlich und zutiefst menschlich. Willkommen zu den Ursprüngen des Tango im Schmelztiegel von Buenos Aires. Buenos Aires, Ende des 19. Jahrhunderts. Bevor man den Tango versteht, muss man die Stadt hören. Holz, das am Kai knarrt, Metall, das über Schienen kratzt, Rufe der Hafenarbeiter, Pferdehufe, Wagenräder, der Wind vom Rio de la Plata, der Salz und Kohle mitbringt. Und irgendwo dazwischen Musikfetzen, kurz, unvollständig, wie ein Versuch. Buenos Aires ist in diesen Jahren keine fertige Stadt, sie ist ein Versprechen und eine Zumutung. Die Wirtschaft boomt, der Hafen ist Motor, Eisenbahnen schneiden in die Landschaft und der Staat wirbt Einwanderer aktiv an. Migration ist hier nicht nur Bewegung von Menschen, Migration ist eine Verschiebung von Regeln. Was gilt, wenn viele Lebensweisen auf engem Raum zusammenstoßen? Wer zählt als respektabel? Wer gilt als gefährlich? Wer darf laut sein? Wer soll still sein? Viele Neuankömmlinge landen in den Conventillos, große Mietshäuser mit Innenhof, Zimmer an Zimmer, dünne Wände, gemeinsames Wasser, gemeinsame Küche. Privat ist wenig, alles ist nah. Und Nähe ist nicht automatisch Wärme, Nähe kann Druck sein. Man teilt sich Raum, aber auch Blicke, Gerüche, Lärm. Man lernt schnell, dass man sichtbar ist, auch wenn man sich unsichtbar machen will. Wenn man es theoretisch fassen will, kann man sagen, der Tango entsteht in einer Zone der Durchmischung. Nicht Italien plus Spanien plus Afrika, sondern etwas Drittes. In der Kulturtheorie nennt man das Hybridisierung oder Kreolisierung. Das klingt trocken, aber es ist sehr konkret. Wenn Menschen sich nicht nur begegnen, sondern miteinander auskommen müssen, entstehen neue Codes, neue Gesten, neue Klänge, neue Arten, Zeit zu verbringen. Buenos Aires ist auch eine Stadt der Moderne. Arbeit, Konkurrenz, Unsicherheit, ein starker Männerüberschuss. Und dieses Gefühl, jederzeit austauschbar zu sein. In solchen Umgebungen werden Körper zu Visitenkarten. Haltung, Auftreten, Blick. Der Tango ist eine Schule dieser Körperpolitik. Nicht als großes Programm, eher als stilles Training. Wer bin ich, wenn ich hier niemand bin? Wie bewege ich mich, ohne zu verschwinden? Viele Menschen leben in einer Art Übergangszustand. Die alten sozialen Netze funktionieren nicht mehr, die neuen sind noch nicht da. In der Theorie nennt man das Liminalität, Leben im Dazwischen. Der Tango wird zu einem Zwischenraum, in dem man Zugehörigkeit proben kann. Nicht dauerhaft, aber für 3 Minuten. Und manchmal reichen 3 Minuten, um wieder Luft zu bekommen. Ein Zeitgenosse beschrieb Buenos Aires sinngemäß als eine Stadt, in der jeder von irgendwoher kommt, aber niemand genau weiß, wohin er gehört. Das ist der Boden dieser Folge. Wir betrachten den Tango nicht als romantische Erfindung, sondern als urbane Antwort auf eine überforderte Gegenwart.
Wenn man über die Anfänge des Tango spricht, landet man schnell bei Orten, die moralisch aufgeladen sind. Hafenbars, Hinterzimmer, Tanzlokale und ja, manchmal auch Bordelle. Ob die berühmte Bordellgeschichte nun wörtlich stimmt oder nicht, sie erzählt etwas Wahres über den sozialen Status des Tango. Er beginnt unten, nicht in Theatern, nicht in Salons, sondern in Räumen, die die bürgerliche Öffentlichkeit lieber nicht sehen will. Hier hilft ein Begriff aus der Kultursoziologie: Moralpanik. Neue Tänze sind oft Projektionsflächen. Sie bündeln Ängste, Kontrollverlust, Sexualität, Klassenmischung. Und bei Buenos Aires kommt noch etwas dazu: Migration. Beim Tango ist das alles drin. Der Tanz bringt Körper nahe zusammen. Er macht Rollen sichtbar. Wer führt, wer folgt, wer setzt Grenzen, wer testet Grenzen. Und er zeigt das nicht abstrakt, sondern in Berührung. Gewicht, Blick, Tempo, Pause. Das reicht, um Gesellschaften nervös zu machen. Gleichzeitig ist der Tango am Anfang ein Raum männlicher Selbstinszenierung. Viele Einwanderer sind allein. Viele Frauen leben und arbeiten unter harten Bedingungen. Begegnungen zwischen den Geschlechtern sind in vielen Milieus stark reguliert. In dieser Lage tanzen Männer häufig miteinander. Nicht aus Provokation, sondern als Übung. Man trainiert Timing, Führung, Balance. Man testet Rang, aber auf eine Weise, die nicht sofort in offene Gewalt kippt. Der frühe Tango wirkt daher selten ausschweifend. Er ist konzentriert, fast wie ein kontrolliertes Gehen, das jederzeit in eine Pause kippen kann. Und das ist wichtig, denn Tango ist nicht einfach Bewegung. Tango ist Aushandlung. 2 Menschen teilen für wenige Minuten Raum und Regeln. In einer Stadt, in der Regeln ständig kippen, ist das fast kostbar. Der Tango schafft eine kleine Ordnung, die nur im Moment gilt. Man könnte sagen, Tango ist ein Mikrovertrag. Hier passt eine moderne Linse sehr gut: Zustimmung und Aushandlung. Im Tango wird Führung nicht einfach genommen, sie wird angeboten. Und sie muss angenommen werden, sonst klappt es nicht. Das ist spannend, weil man im Tanz eine Praxis sieht, die gleichzeitig hierarchisch und kooperativ ist. Genau diese Doppelheit macht Tango so reich. In den Erzählungen jener Zeit taucht auch der Compadrito auf. Eine Mischfigur aus Straßenjunge, Dandy und Kämpfer. Vieles daran ist Mythos. Aber Mythos ist aufschlussreich. Er zeigt, Tango ist auch eine Bühne für Männlichkeit, für Ehre, für Selbstbehauptung. Das berühmte Messerbild gehört dazu. Nicht, weil Tango zwingend Gewalt ist, sondern weil er aus Räumen kommt, in denen Konflikte schnell körperlich werden konnten. Und trotzdem, Tango ist nicht nur Machtdemonstration. Er ist auch eine Form, Unsicherheit zu gestalten, ohne sie zu leugnen.
Wenn man Tango nur als Stimmung beschreibt, bleibt er nebulös. Musikalisch ist er ziemlich konkret. In den frühen Jahrzehnten, oft Guardia Vieja genannt, dominiert ein klarer Puls, meist im Zweiviertel oder Vierviertel. Entscheidend ist aber nicht das Zählen, sondern wie die Betonungen verrutschen. Viele frühe Figuren arbeiten mit Mustern, die man aus afroatlantischen Traditionen kennt. Ein Beispiel ist der Tresillo, eine Dreiergruppierung über einem Zweierpuls. Das erzeugt dieses leicht versetzte Gefühl. Man ist nicht bequem im Takt. Man ist ein kleines Stück davor oder dahinter. Und genau das macht den Tango körperlich. Man kann ihn nicht einfach laufen lassen. Man muss aufmerksam bleiben. Dazu kommt eine Nähe zur Habanera-Logik, dieses wiegende, synkopierte Grundgefühl, das in vielen Häfen der Welt zirkulierte. Das ist wichtig, weil es den Tango aus der lokalen Romantik herausnimmt. Er ist Teil einer größeren Atlantikgeschichte. Rhythmus, Austausch, Verschiebung. Und das passt zum Tanz. Tango geht, aber er geht unter Spannung. Der Körper wartet, er entscheidet im Moment. Musikalisch heißt das, der Rhythmus bietet Halt, aber er lässt Raum für Verzögerung, für ein kurzes Zurückhalten, für ein absichtliches Zögern, für einen Schritt, der erst im letzten Augenblick wirklich gesetzt wird. Man kann das theoretisch so fassen. Tango baut kontrollierte Instabilität. Er verspricht Ordnung und zeigt gleichzeitig, dass Ordnung fragil ist. Zur Besetzung. Am Anfang hört man oft Geige, Flöte und Gitarre. Später kommen Klavier und vor allem Bandoneon dazu. Und hier passiert etwas, das ich immer wieder faszinierend finde. Das Bandoneon ist kein argentinisches Instrument. Es hat europäische Wurzeln. Und wird in Buenos Aires zu einem Emblem, ein kultureller Kurzschluss. Sein Ton ist nicht rund, er klingt eng, manchmal rau, manchmal wie ein Atemzug, der kurz stockt. Und das ist mehr als Klangfarbe, das ist Affekt, ein starkes Gefühlssignal. Das Bandoneon kann Nähe andeuten und sie im nächsten Moment zurückziehen. Es kann klagen, ohne sentimental zu werden. Es kann Spannung halten, ohne sie aufzulösen. Ein frühes Stück, das man hier gut als Beispiel einsetzen kann, ist El Choclo. Die Melodie ist eingängig, fast frech. Aber hör mal auf die Phrasen. Sie gehen selten in einem großen, glatten Bogen. Sie nehmen Anlauf, knicken ab, kehren zurück. Das wirkt fast wie Sprechen. Und genau hier wird der Tango zu einer urbanen Erzählweise. Nicht opernhaft, nicht feierlich, sondern knapp. Manchmal bissig, manchmal plötzlich zärtlich. Auch harmonisch ist Tango oft spannungsvoll, selbst wenn er nicht kompliziert ist. Mollfarben, Übergänge, die nicht triumphieren, sondern offen lassen. Kadenzpunkte, die eher ein kurzes Anlehnen sind als ein Abschluss. Fürs Hören entsteht kontrollierte Unruhe. Das ist kein Mangel, das ist Stil. Wichtig ist auch, wie die Musik sich verbreitet. Nicht nur in Lokalen. In der Stadt kursieren Organitos, kleine Drehorgeln. Sie bringen Melodien in die Straßen. Das erklärt, wie ein Stil sich verbreitet, bevor jede Wohnung ein Radio hat. Tango wird über Wiederholung gelernt, über Ohrwürmer, über vertraute Motive. Man hört eine Wendung, man pfeift sie nach und schon gehört sie einem. Und dann kommen frühe Aufnahmen, technisch begrenzt, kulturgeschichtlich riesig. Plötzlich lässt sich ein Stil konservieren, vergleichen, nachspielen, imitieren. Das beschleunigt Standardisierung. Hier entsteht eine medientheoretische Pointe. Was aufgenommen und verteilt wird, wirkt plötzlich wie die Norm. Nicht unbedingt, weil es das Beste ist, sondern weil es verfügbar ist. Das ist typisch. Medien machen Formen stabil. Und Tango wird dadurch vom Moment zum Genre.
Warum wurde der Tango so früh abgelehnt? weil er Dinge sichtbar macht, die eine bürgerliche Ordnung lieber unsichtbar hält. Klassenmischung, Körpernähe und die Tatsache, dass Zugehörigkeit hergestellt wird, die nicht gegeben ist. Status steckt nicht nur in Titeln, sondern auch in einem Gang, in einer Umarmung, in einem musikalischen Akzent. Das macht Tango politisch, noch bevor er explizit politisch wird. Und es gibt noch einen Punkt, der lange unterschätzt wurde: der afro-argentinische Anteil. Lange Zeit wurde er klein geredet oder aus dem Bild gedrängt. Heute betonen viele Forschungen stärker, dass Rhythmus, Perkussionstraditionen und bestimmte Bewegungsformen ohne diese Geschichte nicht zu verstehen sind. Das verändert den Blick auf Buenos Aires. Die Stadt ist nicht nur europäisch geworden, sie ist auch afrikanisch geblieben, selbst wenn man es nicht immer sehen wollte. Und damit verändert sich auch der Ursprung des Tango. Er ist nicht eine einzige Wurzel, er ist ein Geflecht. Milonga, Candombe, Habanera-Spuren und vieles überschneidet sich. Erst später wird daraus ein klareres Genre, auch weil Aufnahmen, Notendruck und internationale Mode den Stil stabilisieren. Und ja, auch einzelne Namen tauchen auf, weil sie Melodien populär machen, die dann überall gespielt werden. Zum Beispiel Ángel Villoldo. Aber diese Namen erklären nicht, warum der Tango funktioniert. Das erklärt die soziale Situation. Migration, Dichte, Konkurrenz, Sehnsucht, Körperpolitik. Jetzt zu dem, was viele als Tango-Seele empfinden. Melancholie. Aber bitte nicht als Pose, eher als Haltung. Migrantische Städte produzieren eine besondere Form von Nostalgie. Nicht unbedingt Sehnsucht nach einem konkreten Ort, sondern Sehnsucht nach Stabilität. Viele Menschen leben zwischen Sprachen, zwischen Jobs, zwischen sozialen Rollen. Der Tango verwandelt diese diffuse Sehnsucht in Form. Er gibt ihr Takt, Schritte, Wiederholung und er ordnet Gefühl, ohne es zu erklären. Man muss nicht sagen, warum man traurig ist, wenn die Musik es schon weiß. In der Affekttheorie wird oft betont, dass Gefühle nicht nur innen stattfinden, sondern zwischen Menschen zirkulieren. Tango ist so ein Zirkulationsraum. Man hört ihn, man tanzt ihn, man erkennt sich in ihm wieder. Dadurch wird Privates kollektiv. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Der Tango sagt nicht, es wird gut. Er sagt eher, so ist es. Du bist unterwegs. Du musst trotzdem leben. Und die Musik hält das aus, ohne sich zu entschuldigen. Um 1900 ist der Tango noch lokal. Er gehört den Vierteln, den Nächten, den anonymen Musikern und Tänzern, deren Namen selten notiert werden. Aber er beginnt sich zu verdichten. Er wird wiedererkennbar. Er wird reproduzierbar. Er wird erzählbar. Und damit wird er exportierbar. In der nächsten Folge verlässt der Tango Buenos Aires. Er reist nach Paris. Und dort passiert etwas Paradoxes. Erst die Bewunderung der europäischen Modewelt macht den Tango in Argentinien gesellschaftsfähiger. Der Blick von außen liefert Legitimation. Und gleichzeitig verändert er den Stil. Er wird glatter, eleganter, kontrollierter. Die Frage wird sein, was gewinnt er dadurch und was verliert er? Zum Schluss noch das Wichtigste, weil es den Ursprung so gut erklärt. Der Tango hat keine saubere Stunde Null. Er ist eher ein Prozess als ein Ereignis. Deshalb gibt es so viele widersprüchliche Geschichten.
vom Bordell, vom Hinterhof, vom Hafen. Man sucht im Nachhinein gern einen klaren Anfang, einen Erfinder, einen Ort. Aber Tango ist Praxis, etwas, das entsteht, weil viele Menschen es immer wieder machen. Und wenn du nach dieser Folge El Choclo hörst, hörst du nicht nur ein altes Stück. Du hörst eine Stadt, die sich selbst erfindet. Du hörst eine Welt, die noch nicht weiß, dass sie bald Tango sagen wird, als wäre es schon immer so gewesen.